Commander Amateur wird präsentiert von Podriders.de, das Podcast-Netzwerk.
Einen wunderschönen guten Tag, liebe ZuhörerInnen, hier bei einer weiteren Ausgabe von Commander Amateur. Mein Name ist Matze, ich benutze er-ihm-Pronomina und heute soll es um Karten gehen, bei denen ich mir nicht ganz so sicher bin, ob die in die Finger von AnfängerInnen gehören, die neu im Commander-Format sind. Doch bevor es mit der heutigen Folge losgeht, das übliche Gequake vorher und diesmal vielleicht eine Sekunde länger, denn die Themenwoche in der zum Zeitpunkt der Aufnahme letzten Woche mit den Kollegen von Shiny's Command, von Eladin mit Highlander, von der Commander-Schmiede und vom Mana-Entzug hat doch erstaunlich viel gebracht in mehrerer Hinsicht. Denn wir hatten sehr, sehr viel Spaß beim Austausch, beim gemeinsamen über Decks gucken und schauen, ist es denn, passt das denn und so weiter und so fort. Es sind bei Instagram sehr viele Leute dazu gekommen, bei YouTube haben ein paar mehr abonniert. Also vielen, vielen lieben Dank, dass ihr hier seid, dass ihr das hier alles mitmacht. Und ich freue mich einfach, dass dieses Projekt dann doch so gut angekommen ist und die unterschiedlichen Decks auch einfach scheinbar, sehr, sehr gut angenommen worden. Wenn ihr eins der Deck mal nachgebaut habt, dann sagt gerne Bescheid. Es wurde auch schon auf dem Discord mal gefordert, dass man die mal gegeneinander antreten lässt. Dafür ist leider gerade nicht die Zeit übrig. Aber an sich hatten wir eine ähnliche Idee. Aber wie gesagt, es waren alle ein bisschen zu eingespannt. Ich würde mich aber sehr, sehr freuen, wenn jemand eins der Decks gespielt hat oder ausprobiert hat, da einfach mal einen Erfahrungsbericht zu bringen. Und wo ihr das machen könnt, ist natürlich da, wo man Feedback hinterlassen kann. Gerne bei Spotify in die Antworten. Ich weiß nicht, inwieweit das dem Algorithmus hilft, aber mein Gott, schaden kann es nie. Kommt auf den Discord-Server der Podriders, wo wir eine kleine Magic-Ecke für uns haben. Schreibt mir bei Instagram oder per Mail. Die ganzen Links findet ihr in den Shownotes. Oder ich glaube, bei Moxfield kann man auch Decks kommentieren, wenn ihr irgendwie hat sich da in letzter Zeit ein bisschen was getan bei Moxfield bei mir. Haut auch da gerne, könnt ihr Feedback dalassen zu Decks, die ich spiele, was ihr vielleicht seht oder was ihr cool findet. Über sowas freue ich mich natürlich immer über alle Maße. Ich sag mal, Themenwoche war auch so ein bisschen ein zusätzlicher Auslöser für die heutige Folge. Denn nach dem letzten Spieletag, den wir zusammen hatten, habe ich mir Gedanken gemacht. Denn der Grund für diese Einsteiger-Decks war ja letzten Endes, dass die aktuellen Precons meiner Meinung nach zumindest nicht unbedingt dafür geeignet ist, Leuten den Einstieg in das Format zu erleichtern. Und das liegt unter anderem an manchen Karten, die so in Precons gepackt werden. Und dementsprechend war dann der Umkehrschluss, okay, was sind denn aber Karten, von denen ich denke, dass sie vielleicht nicht unbedingt in die Finger von AnfängerInnen, von Commander-EinsteigerInnen gehören? Der Grund ist unterschiedlich. Das werdet ihr gleich auch hören. Und ich habe dann auch natürlich auf dem Discord rumgefragt und ein bisschen Input mir abgeholt und das versucht in ein paar kleinere Kategorien zu brechen, runterzubrechen. Als erstes, und da gehe ich absolut mit, das liegt aber auch daran, dass ich das per se nicht so gerne mag, das sind Zusatzmechaniken, die außerhalb des Spiels stattfinden. Das liegt in erster Linie daran, dass das Spiel an sich schon schwer genug ist. Und wenn dann noch Sachen von außen irgendwie dazukommen, mit denen man auch vielleicht nicht so ganz interagieren kann, es gibt einen Grund, warum Energy damals eine absolut busted Mechanik war. In 60-Karten-Format natürlich. Aber das sind halt Sachen, die es ist halt schwer, da auch noch aufzupassen. Wir haben einmal Venture into the Dungeon oder auch die Initiative. Die Battle for Baldur's Gate / Adventures in the Forgotten Realms Mechaniken. Ich als D&D-Fan finde es natürlich per se cool, aber ich verstehe das auch, dass das ein bisschen viel ist. Gerade da die beiden Sachen auch noch unterschiedlich funktionieren, aber beide mit den sogenannten Dungeons interagieren. Bei Venture into the Dungeon hat man dann die Auswahl aus 3 verschiedenen Dungeons, in die man gehen kann, durch die man rennen kann, um irgendwelche kleineren Boni zu haben. Initiative hat nur ein Dungeon. Aber wenn man schon mal in den Initiativ-Dungeon ist, aber dann Venture into the Dungeon spielt, dann geht man da weiter. Ich weiß gerade nicht, wie das andersrum ist. Und das sind alles so seltsame Regelinteraktionen, die es sehr, sehr schwierig macht. Und dann muss man natürlich auch immer noch aufpassen. Ich habe mir ein Initiative-Deck gebaut. Da muss ich noch mal ein bisschen dran schrauben. Moxfield, ne? Real Sarah Ale ist die Commanderin. Und ich habe selbst häufiger vergessen, einfach, dass ich die Initiative habe. Was eher suboptimal an der gesamten Geschichte ist. Eine andere Sache hier, auf die der gute Henny, glaube ich, war es, aufmerksam gemacht hat, ist The Ring Tempts You aus dem Herr der Ringe-Set. Das ist eine Mechanik, die wird wahrscheinlich einfach so schnell nicht wiederkommen, höchstwahrscheinlich. Und dementsprechend ist es in Anführungszeichen ärgerlich, dass wenn auf der Karte steht The Ring Tempts You oder der Ring führt dich in Versuchung, dass es kein Reminder-Text gibt, was dann jetzt eigentlich passiert. Stattdessen muss man es natürlich online, kann man es online nachgucken, aber es gibt eine doppelseitige Reminder-Karte, wo auf der erstmal steht, okay, was passiert jetzt überall, und auf der anderen Seite steht dann, je nachdem, wie häufig der Ring eine Versuchung geführt hat, gibt es dann unterschiedliche Boni an den Ringträger, an die Ringträgerin. Und das ist so viel extra Kram und extra in Anführungszeichen Müll, dass das doch sehr schwierig ist, da den Überblick zu behalten. Und ich glaube, das gilt nicht nur AnfängerInnen so. Wenn man einmal durchgestiegen ist, geht generell. Wenn man weiß, wie es funktioniert, ist es vielleicht nicht so schlimm. Und wenn jemand am Tisch sitzt, der weiß, wie das funktioniert, dann geht das ja auch alles. Aber sich da reinzufuchsen und alles ist hart. Und einige der Karten, die ich erwähne, die sind auch sau stark. Aber vielleicht halt aus bestimmten Gründen nicht geeignet. Neben dem Ring noch das Letzte, was wir hier hatten, ist ganz klar Day and Night. Also Daybound und Nightbound ist es dann ja letzten Endes, ne? Ja, genau. Die Mechanik aus Midnight Hunt und Crimson Vow war es. Wow. Die gesamte Zeit darauf aufpassen zu müssen, wann wer wie viele Sprüche gesprochen hat und ob es jetzt nun Tag oder Nacht ist, ist so anstrengend, dass viele Leute das als eine der schlimmsten Mechaniken aller Zeiten ansehen. Und ich neige dazu, dem zuzustimmen. Und ich bin ja auch kein Freund von den Magic-Werwölfen. Dementsprechend ist es einfach eine ganz, ganz große, fürchterliche Scheiße. Und niemanden, der gerade ins Spiel einsteigt, würde ich sagen, ey, ja, cool, Day-Night-Bound, bau dir mal ein Deck drum. Voll die gute Sache. Wirst es wahrscheinlich 10.000 Mal verpassen, aber ist okay. Das ist nämlich der eine Grund, warum mir das wichtig ist. Man kann natürlich auch Leuten oder Anfängerinnen diese Karten in die Hand drücken und sagen, spiel. Und sie werden es wahrscheinlich ein paar Mal verdödeln. Und ich finde, es ist wichtig, gerade bei Leuten, die neue Magic sind, die Frustmomente nicht auf Null zu setzen. Dafür ist es halt ein Spiel, was sehr viel auch vom Zufall abhängt. Aber zumindest die Möglichkeiten, dass solche Frustmomente entstehen, versuchen ein bisschen zu minimieren, beziehungsweise halt nicht zu maximieren. Das ist es halt. Also, dass man wirklich guckt, und so habe ich mein Allen Inspiring Leader Deck auch gebaut, dass es wirklich, dass man sich nicht auf 10.000 Sachen konzentrieren muss, sondern nur eine Sache oder vielleicht auch zwei, und dann geht das schon. Was natürlich auch schwierig ist für manche Leute, sind irgendwelche absurden Regelinteraktionen. Sprich, Mechaniken oder Karten, die auf komische Art und Weise mit dem Spiel interagieren, die nicht so ganz vielleicht nicht so ganz hier intuitiv, war das Wort, was ich gesucht habe, wirken. Da haben wir als allererstes was gewählt wurde, Morph und all die Unterarten, wie hieß es denn das denn? Manifest oder die Mechaniken aus Murders at Call of Manor. Ich habe es schon wieder vergessen, weil es zwischen so viele seltsame Unterarten gibt, davon, dass man farblose 2-2er auf dem Feld hat. Denn Morph hat die regeltechnisch seltsame Eigenschaft, dass wenn man eine gemorphte Karte oder eine cloaked, war es glaube ich, Karte umdreht, dann benutzt dieser Effekt nicht den Stack. Das ist eine Sache, die muss man immer mal wieder erklären. Die Fähigkeit, die dann ausgelöst wird, die geht halt auf den Stack, aber theoretisch kann man dann immer noch irgendwelchen Kram machen. Deswegen umgeht Morph zum Beispiel auch seltsamerweise Split Second. Und das ist alles ein bisschen schwierig, gerade abgesehen davon, dass Morph-Decks auch durchaus nicht ganz so leicht zu spielen sind. Merke ich selbst an meinem Missy-Deck, aber es macht durchaus Spaß. Andere Sache ist Mutate. Ich habe es schon häufiger erwähnt, ich finde Mutate ganz, ganz fürchterlich. Ich habe jetzt schon mehrere Male dagegen gespielt, gegen die gute Diana, auch unter anderem bei Herumkommandiert im Stream in einem sehr spaßigen, sehr coolen Spiel. Und Diana ist eine Person, die sich sehr, sehr, sehr intensiv mit dieser Mechanik auseinandergesetzt hat, war einfach wegen großer Godzilla-Fan. Und in Ikoria gibt es dann nun mal diese ganzen Sondersachen. Aber zum Beispiel, nur als Grundidee, ich finde es mega kontraintuitiv, dass man, wenn man auf oder unter eine Karte mutatet und das Ziel wegschießt, dass die Karte trotzdem ins Spiel kommt. Weil es wurde mir dann gesagt, ja, es ist ja ein Fail-Safe dafür, dass, ne, dass die Karte dann trotzdem gespielt wird. Aber dann hat man ja überhaupt kein, Risk irgendwie dabei. Weil ins Spiel kommt die Karte so oder so, egal ob da jetzt was da ist oder nicht. Das ist so eine Sache. Und dann gibt es halt so viele Sonderregeln, die damit einhergehen, die da irgendwelche komischen Interaktion möglich machen, wie, das hatten wir im Stream, was passiert eigentlich, wenn ein Commander gechaos-warped wird? Ein mutierter Commander. Letzten Endes, entweder geht er in die Kommandozone und er kann nicht mehr gecastet werden, weil es ist ja nicht mehr die Kreatur, ne, wenn da was drüber gecastet wurde, oder es geht in die Bibliothek und man muss halt hoffen, seinen Commander irgendwann zu holen. Die Tuck-Rule war das damals und die gilt hier halt immer noch. Aber das sind halt einfach nur zwei der Sachen, die so seltsam sind mit Mutate, dass ich jeder Person, die neu in Commander ist, sagen würde, nope, schaut euch gerne eine andere Mechanik an. Und dann noch so ein paar, Mechanik habe ich ja noch, aber das ist inzwischen bekannt, ist Banding. Ist ein ganz altes Keyword, wird auch nicht mehr gedruckt. Ich werde jetzt nicht versuchen zu erklären, was es ist, denn dadurch können Angreifer, wenn sie Banding haben, mit verschiedenen Kreaturen zusammengebändet werden und dann schauen, was Schaden bekommt. Irgendwie so, auch bei den Blockern. Die Command Zone hat neulich jetzt eine Folge über den Kampfstep gemacht und da sehr intensiv drüber geredet. Also gerne da reinschauen und es ist alles kompliziert. Macht dann einfach einen Bogen drum. Zwei Karten jetzt, die ich auch in diese Kategorie reinzähle, ist einmal Sylvan Library. Da wurde ich zugeführt über den Discord, weil Sylvan Library sagt ja, am Anfang unseres Zugsegmentes dürfen wir zwei zusätzliche Karten ziehen. Falls wir das tun, müssen wir zwei Karten in unserer Hand aussuchen, die in diesem Zug gezogen wurden. Und für jede dieser Karten müssen wir 4 Leben bezahlen, um sie auf der Hand zu halten, oder sie kommt auf die Bibliothek. Und das Ganze wird halt auch noch komplizierter, wenn man irgendwelche zusätzlichen Upkeep-Draw-Trigger hat, denn Upkeep kommt bekanntlich vor dem Draw-Step. Und das ist dann so eine Sache, wo man wirklich ein bisschen aufpassen muss. Und die andere Karte, die auch einer der Initiatoren für diese Folge war, ist der Hullbreaker Horror. War zum Beispiel in einem Starter-Deck. Hullbreaker Horror, 5 farblose, 2 blaue, 7-8er Kraken-Horror mit Flash, kann nicht gecountert werden, warum auch sonst. Und immer wenn wir einen Spruch sprechen, können wir eine Sache auswählen. Entweder schicken wir eine Nicht-Land-Permanent auf die Hand der BesitzerInnen zurück. Das ist ja straightforward, das kriegt man noch hin. Aber man kann auch noch einen Spruch, den wir nicht kontrollieren, auf die Hand der BesitzerInnen zurückschicken. Wir hatten das Problem, in Anführungszeichen, in unserem Spiel, dass sich der gute Lars den Hullbreaker Horror geklaut hatte mit seinem Vampir-Deck. Und ihm erstmal versuchen zu erklären, dass man also was es bedeutet, dass man einen Spruch zurückbouncen kann, hat relativ lange gedauert. Denn der Stack, auch wenn das der Grund ist, warum Magic funktioniert, ist für Neulinge einfach nichts, mit dem man großartig interagieren sollte, beziehungsweise außer von Counterspells, würde ich jetzt sagen. Aber zumindest sollte man da versuchen, die Regelkunde einigermaßen kurz zu halten. Und der Hullbreaker Horror sagt da halt im Gegensatz dazu, nö, wir ballern hier jetzt alles voll, habt Spaß. Und das ist halt ein bisschen schwierig. Eine weitere Sache, mir juckt irgendwie gerade die Nase, die immer ein bisschen unangenehm ist für Neulinge, sind sehr, sehr, sehr viele Wörter auf einer Karte. Oder eben, wenn es vielleicht nicht viele Wörter sind, aber wenn sie seltsam gewordet sind, damit es halt in die, damit es in die Regeln von Magic passt. Die beiden klassischen Beispiele hier sind einmal Prisoner's Dilemma und Wheel of Misfortune. Ich lese es einmal schnell durch und oder schnell vor auf Englisch und wer verstanden hat, was diese Karten machen, ohne die vorher gekannt zu haben, Respekt. Prisoner's Dilemma. Each opponent secretly chooses silence or snitch, then the choices are revealed. If each opponent chooses silence, Prisoner's Dilemma deals 4 damage to each of them. If each opponent chooses snitch, Prisoner's Dilemma deals 8 damage to them. Otherwise, Prisoner's Dilemma deals 12 damage to each opponent who chooses silence. Man muss irgendwas auswählen und je nachdem, was die anderen ausgewählt haben, kriegt man 0, 4, 8 oder 12 Schaden. Ist das alles seltsam. Genauso, das ist der Klassiker Wheel of Misfortune. Each player secretly chooses a number 0 or greater, then all players reveal those numbers simultaneously and determine the highest and lowest numbers revealed this way. Wheel of Misfortune deals damage equal to the highest number to each player who chooses that number. Each player who didn't choose the lowest number discards their hand and then draws 7 cards. Das meinte ich vorhin mit, wenn man es einmal verstanden hat, dann ist es gar nicht so schwierig. Aber gerade sowas Leuten zu erklären, die halt noch nicht lange dabei sind, ist ein Pain in the ass. Einfach nicht machen. Eine Karte, deren Artwork ich kannte, aber ich gar nicht wusste, was die machte, ist Choice of Damnations. Die hat Jakob noch mal reingeworfen hier. 6 Mana ist eine Hexerei. Ein Gegner, ich auch einmal auf Englisch, Target Opponent chooses a number. You may have that player lose that much life. If you don't, that player sacrifices all but that many permanents. Man wählt einen Gegner aus, der sagt 6, und dann kannst du dich entscheiden, entweder kriegst du 6 Schaden, oder opferst jetzt so lange Kram, bis du nur noch 6 Permanents da hast. An sich nicht schwierig, aber ich musste mir das auch 2 oder 3 Mal durchlesen, bis ich verstanden habe, so funktioniert das. Dann eine weitere Kategorie, und ich habe schon häufiger erwähnt, dass ich da kein großer Fan von bin. Aber ich finde, Tutoren haben in einem Deck für AnfängerInnen eigentlich nur sehr wenig zu suchen, wenn sogar gar nichts. Und das erstreckt sich sogar auf eine andere Sache. Dazu gleich noch mal kurz mehr. Der Grund ist relativ einfach. Tutoren sind dafür da, um ideale Karten in einer bestimmten Situation zu finden. So würde ich das jetzt beschreiben. Und jemand, der zum 2. oder 3. Mal Commander spielt, weiß nicht, was die ideale Karte in dieser Situation ist. Stattdessen sitzt man dann wie der Ochs vom Berg und guckt sich durch das ganze gesamte Deck und weiß gerade nicht, was man holen muss. Genauso halt Combo-Decks. Genauso funktioniert das ja. Eigentlich hat man die Tutoren, damit man seine Combo häufiger holt. Und abgesehen davon, ob man diese Art des Spielens gut findet oder nicht, aber wenn man jetzt nicht unbedingt so firm in dieser Combo ist, dann dauert das halt lange. Und man weiß auch nicht, ob das, was man sich jetzt rausgesucht hat, ob das das Richtige ist. Ich spiele, glaube ich, in einem Deck einen klassischen Tutor, also Besiege the Mirror in meinem Rattendeck. Und ich hatte den einmal gespielt und war direkt so, okay, ich habe keine Ahnung, was ich jetzt eigentlich brauche. Am Ende wurde es ein Boardwipe. Ist im Notfall immer gut. Aber das war halt wirklich anstrengend. Und ich zähle da auch nicht Standard-Land-Tutoren mit rein. Denn ich merke das in meinem Gahiji-Deck, mit dem ich super viel Spaß habe. Das ist ein ganz, ganz fantastisches Deck geworden, wenn ich mir mal da auf die Schulter klopfen darf. Aber dadurch, dass ich sehr viele, da die Mana-Base schon, ich würde nicht sagen optimiert ist, aber schon sehr nah dran, spiele ich relativ viele Nicht-Standard-Land-Tutoren, sowas wie Farseek oder Nature's Lore. Es ist sau anstrengend, versuchen herauszufinden, welche Länder man sich raussuchen sollte, damit man die größtmögliche, also die beste Möglichkeit hat, um die Karten, die man erstens auf der Hand, aber zweitens noch viel wichtiger, die noch im Deck sind, irgendwann spielen zu können. Also brauche ich jetzt hier ein rot-weißes Standardland, brauche ich ein grün-weißes und so weiter und so fort. Im Notfall immer erstmal das Triom holen. Und das ist halt eine Sache, die ich anstrengend finde, die ich schwierig finde auch immer noch. Und wie soll es dann erst Leuten gehen, die nicht seit wann spielen wir jetzt wieder intensiver? Seit 4 Jahren? Die nicht seit 4 Jahren und sich also viel spielen und seit 3 Jahren irgendwie sich hierfür für ein Podcast-Mikro setzen. Und zu guter Letzt natürlich das Thema, beziehungsweise die Art von Karten, die ja stellvertretend für diese Art von Thema sind. Denn es sind Sachen, die man selbst immer gerne mal wieder vergisst. Und dementsprechend würde ich auch sagen, das sind nicht unbedingt Sachen, die in die Finger von Anfängern sollten. Das sind nämlich Karten mit viel zu vielen Triggern und viel zu häufigen ausgelösten Effekten. Klassiker hierbei ist sowas wie Smothering Tithe oder Rhystic Study. Es sind starke Karten, keine Frage, aber erstens haben die einen gewissen Nährfaktor und zweitens muss man da auch immer wieder dran denken, dass man die draußen hat. Genauso wie so ein Charismatic Conqueror. Das ist ja, ich habe jetzt in letzter Zeit häufig auf diese Karte draufgehauen, aber das ist halt, die ist saustark für 2 Mana, aber eben gerade in einem Precon gedruckt und absolut nicht dafür gemacht, wie ich finde, der sagt, im Grunde genommen kommen die Sachen eurer Gegner getappt ins Spiel oder ihr kriegt einen Token, aber das Wording ist ganz, ganz absurd in irgendeiner Form und Weise. Genauso Soul Sister Effekte. Das sind Karten, die euch Leben geben, wenn eine Kreatur ins Spiel verkommt. Und da geht es dann zum Beispiel los mit Thema globale Effekte. Die beschränken sich nicht darauf, dass wenn eine Kreatur von euch ins Spiel kommt, sondern irgendeine andere. Das heißt, ihr müsst im Zug von jeder anderen Person auch gucken, okay, da ist eine Kreatur ins Spiel gekommen, ich krieg ein Leben. Da ist eine Kreatur ins Spiel gekommen, ich krieg ein Leben. Um sowas runterzuschrauben, kann man, finde ich, gerade am Anfang sich eher auf Effekte konzentrieren, die sagen, wenn bei dir was passiert. Hier ist zum Beispiel dann der Unterschied in Prosperous Innkeeper. Der sagt genau das Gleiche, nur dass es halt bei uns ist. Also nur, wenn bei uns eine Kreatur ins Spielfeld kommt. Oder man kann sich auch langsam an dieses Thema rantasten mit Karten, wie ich finde, zum Beispiel Taurian Maul und Mana Gorge Hydra. Das sind zwar Karten, die auch immer, wenn ein Gegner was macht, ausgelöst werden, immer wenn ein Gegner einen Zauberspruch spricht. Dann kriegen sie einen 1-1-Counter. Aber da ist es nicht so schlimm, wenn man das mal vergisst, finde ich. Oder mit diesen Karten hatte ich zum Beispiel nicht ganz so große Feel-Bads. Und wie anstrengend das ist oder wie krass sowas sein kann, das sieht man beim Commander Clash, wo Phil Garth One-Eye gespielt hat und das Deck einfach nur darauf ausgelegt war, okay, meine Gegner machen was, dann passiert X bei mir. Und ich werde das mal verlinken in den Shownotes. Gerade das zweite Spiel ist wirklich verrückt. Und da sieht man mal, wie anstrengend das Ganze sein kann. Und der Klassiker hier ist natürlich ein Cathar's Crusade. Es wird viel zu häufig ausgelöst. Wenn Kreaturen gleichzeitig reinkommen, was passiert dann eigentlich? Und dann muss man das Ganze auch noch irgendwie auf unterschiedliche Art und Weise tracken. Das ist wirklich ein bisschen too much. Und das ist halt so eine Sache. Magic ist schon ein kompliziertes Spiel. Und wenn man dann Leute dabei hat, die noch nicht lange dabei sind, finde ich, ist es wichtig, da einfach das Ganze nicht für dumme zu verkaufen, sondern einfach das Ganze ein bisschen zu streamline, ein bisschen einfach zu gestalten. Und das ist eine Sache, die wir als diejenigen, die ihr hört einen Podcast über dieses Thema, ihr seid wahrscheinlich schon sehr viel tiefer in Magic drin als 80% der Rest der Spielerschaft. Dementsprechend seid euch dessen bewusst. Und mir ist das jetzt auch immer wieder aufgefallen, weil ich jetzt schon häufiger mal wieder mit Leuten gespielt habe, die irgendwie gerade ihr zweites Magic-Spiel oder so überhaupt machen oder ihr erstes Commander-Spiel. Und dementsprechend versucht es einfach zu halten. Ansonsten hören wir uns hoffentlich nächste Woche wieder. Ich muss mal gucken, wie das bei mir bei der Arbeit aussieht, ob ich zwischendurch was aufgenommen bekomme, denn ich habe Urlaub für ein paar Tage. Und ansonsten bis zum nächsten Mal. Bis dahin, eine schöne Zeit.